begrüße dich ganz herzlich zu diesem Hörbuch 10 Wege, wie man erfolgreich seine eigene Karriere verhindert. Oder anders gesprochen, 10 Wege, wie man effektiv sich selbst im Weg steht. Mein Name ist Angelika Berger und ich bin Expertin für mentales Entrümpeln und hier tätig als Trainerin und Coach. Vor dieser Zeit als Trainerin und Coach war ich selbst Unternehmerin und hatte ein eigenes Softwareunternehmen im medizinischen Bereich. Ich hatte es selbst gegründet, hatte etliche Mitarbeiter und die Firma weiter ausgebaut. Nach dieser Zeit war ich wiederum auch 10 Jahre als Unternehmensberaterin tätig. In diesem Hörbuch gebe ich dir einen Schatz mit. Einen Schatz von 20 Jahren Erfahrung, die ich selbst als Unternehmerin, als Führungskraft erlebt habe und auch bei meinen eigenen Kunden, beispielsweise im Rahmen meiner Unternehmensberatung. Ich bin mir sicher, hier findest du den ein oder anderen Hinweis, der selbst für dich hilfreich ist, um hier erfolgreich deine Karriere zu schmieden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieses Hörbuchs und bis gleich. Ein großes Geschenk ist es, wenn man einen Menschen kennt, der einem wohlwollend freundlich Rückmeldung gibt und einen auf seine eigenen Schwächen hinweist. Natürlich mit dem Ziel, dass man das verbessern kann und dadurch noch besser wird in seinem Tun. Es ist ein unglaublicher Schatz, ein großes Geschenk, jemanden zu haben, der einem Rückmeldung gibt, der einen auf die Dinge hinweist, die bei einem nicht so gut laufen, die man selbst nicht sehen kann. Wenn man selbst in Führungsverantwortung ist, ist es oft schwierig, solche Dinge beispielsweise von Mitarbeitern anzunehmen, indem man höher gestellt ist. Die Bereitschaft, etwas anzunehmen, ist umso höher, wenn jemand auf Augenhöhe kommt. Sei es ein befreundeter Manager von der benachbarten Abteilung oder sei es auch der Geschäftsführer des eigenen Unternehmens, der auf dich zukommt. Geschichte Nummer 1 steht unter Ich muss alles selber machen oder sich verzetteln. Eines meiner langjährigen Kunden im Rahmen meiner Unternehmensberatung ist ein relativ kleines Berliner Unternehmen. Ich mochte dieses Unternehmen von Anfang an, denn es hat mich sehr an meine eigene Geschichte erinnert. Denn auch ich selbst hatte ein kleines Unternehmen mit um die 10 bis 15 Mitarbeiter, hat es von der Pike auf entwickelt und war täglich mit den Herausforderungen des operativen Geschäftes beschäftigt. Umso wohler fühlte ich mich, weil ich all diese Dinge, die ich bei mir selbst erlebt habe, auch mit meinem Team, meinen Mitarbeitern, genau dort auch in ähnlicher Form wiedergefunden habe. Der Geschäftsführer, ich nenne ihn hier mal Rolf, ist ein ausgezeichneter Ingenieur und hochspezialisiert in bestimmten Lösungen in der Biotech, auf dem Gebiet des Biotech. Er macht diese Tätigkeit seit über 10 Jahren, ich glaube inzwischen sogar seit 15 Jahren und ist mit vollem Engagement dabei gewesen. Und er tat genau das, was ich früher auch immer tat. Er war ein, oder er ist ein Allrounder. Er macht alles. Er ist für die Geschäftsführung zuständig, das Führen der Geschäfte, für den Verkauf. Er ist Produktmanager. Teilweise ist er in der Verwaltung, organisiert das Qualitätsmanagement mit oder befindet sich sogar in der Produktion und beschäftigt sich hier mit Detailaufgaben. Nun, was jetzt so wunderbar klingt, ein Allrounder zu sein, kann mit der Zeit etwas schwierig werden. Vor allem, wenn man das 10 bis 15 Jahre macht und mit dem ganzen Engagement, wie es Rolf gemacht hat in dem Unternehmen. Er selbst machte dabei einen Fehler, ich habe ihn auch damals gemacht, dass er sich unerlässlich gemacht hat für das Unternehmen, eben weil er überall dabei war und überall mitmischte und nicht das Vertrauen hatte, die Aufgaben gezielt abzugeben und sich auf die Mitarbeiter und Kollegen zu verlassen. Zudem hat er so viel gearbeitet, auch am Wochenende, über viele Jahre hinweg, dass ihm so langsam die Puste ausging. Leider merkte man das auch mit der Zeit. Mein Kunde wurde mit der Zeit, ich muss es ehrlich sagen, auch als Externe, emotional immer schwieriger. Er wurde launisch, weil er durch den fehlenden Urlaub und die Überarbeitung nicht mehr in seiner Mitte war. Immer häufiger ging er, statt seiner Tätigkeit als Geschäftsführer nachzugehen, in die Produktion. Warum in die Produktion? Ich vermute einfach, weil es in diesem Bereich, wo er tätig war oder mit aushalf, sehr ruhig und entspannt war. Hier ging es darum, Kügelchen für eine bestimmte Filterlösung zu sortieren. Das ist eine einfache Tätigkeit, die sogar Hilfskräfte oder auch Praktikanten machen können. So ähnlich wie nähen oder den Garten umgraben. Es beruhigt und entspannt. Und das tat ihm gut. Nur dummerweise war er umso mehr in der Produktion beim Verpacken mit Filterkügelchen zu sehen, als in der Geschäftsführung. Und das hat sich negativ auf die Geschäfte ausgewirkt. Negativ auf die Geschäfte ausgewirkt, vielleicht ist das sogar ein wenig untertrieben. Er vermerkte einen Umsatzeinbruch und hat immer häufiger beobachtet, dass seine eigenen Kunden sich andere Lieferanten suchten. Er kümmerte sich umso weniger um seine Mitarbeiter. Und Mitarbeiter, das muss man einfach wissen, das ist das wichtigste Kapital, was man hat. Er kümmerte sich weder privat um sie, noch führte er geregelt Mitarbeitergespräche, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, um mit ihnen zu besprechen, wo sie stehen und wie sie sich weiterentwickeln können. Die Mitarbeiter wurden immer unzufriedener und die allgemeine Atmosphäre hat sich verschlechtert dadurch. Neben der Tatsache, dass es zu Umsatzeinbrüchen kam, neben der Tatsache, dass ich leider miterlebe und erlebt habe, wie Rolf, der Geschäftsführer, immer launischer wurde, weil er einfach nicht in seiner Mitte mehr sein konnte durch die Überarbeitung, durfte ich miterleben, wie immer häufiger Kündigungen auf dem Tisch lagen. Die Mitarbeiter haben einfach das Unternehmen verlassen. Und das ist besonders tragisch, denn so ein kleines Unternehmen ist ein ganz besonderer Schatz. Und Menschen, die man für ein kleines Unternehmen begeistert, haben auch viele Ideale und möchten die Vision der Firma teilen und dafür leben. Oft werden sie schlechter bezahlt als in anderen Bereichen. Und umso tragischer ist es, wenn man diese besonders guten und eigentlich am besten ausgerichtetsten Mitarbeiter auf diese Art verliert. Und das ist sicherlich auch nicht gut für das Geschäft. Ich hatte das Glück, dass ich als Beraterin mit langjähriger unternehmerischer Tätigkeit im Hintergrund als Partner auf Augenhöhe dem Rolf als Geschäftsführer ein Sparringspartner sein konnte. Ich hatte das Glück, ihm die Zeit geben zu können und diese Punkte, die ich gerade beschrieben habe, auch zu reflektieren. Nun, es sind mehrere Punkte, wie gesagt. Die viele Überarbeitung und dieses Allroundertum ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ist es sehr schwierig für das eigentliche Geschäft und die eigentliche Geschäftsweiterentwicklung. Ich habe ihm angeregt, jetzt einfach erstmal richtig Urlaub zu machen, das Ganze ein bisschen zu planen und wirklich für diese Zeit, in der er sich erholt, die Verantwortung einer seiner Mitarbeiter komplett und im ganzen Vertrauen abzugeben. Und darüber hinaus diese Zeit auch zu nutzen, um für sich zu planen, wie er selbst sich in seinem eigenen Unternehmen sieht und gestaltet. Und vor allem dort, wo er wirklich als Geschäftsführer gebraucht wird und wie er sein Geschäft voranbringen kann. Ich habe ihm zum Glück bewusst machen können, auf eine Art auch einen Blick darauf zu werfen, wie wichtig Mitarbeiter sind. Und wie wichtig es ist, sich um Mitarbeiter zu kümmern, um deren Entwicklung und dass sie sich wohlfühlen und für das Unternehmen und vor allem für den Geschäftsführer und sein Tun begeistern können, mitgehen können, ihn auf eine gewisse Art zu lieben und gemeinsam erfolgreich das Unternehmen weiterzugestalten. Und er seine Tätigkeiten mehr darauf konzentrieren sollte, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, um deren Entwicklung und deren Zufriedenheit. Und darüber hinaus konnte sich der ein oder andere Student freuen, eine interessante und attraktive Hilfstätigkeit anzunehmen, nämlich Kügelchen sortieren für Filter. Interessant ist natürlich zu schauen, was verbirgt sich da eigentlich an Gedankenmustern, dass es so weit gekommen ist mit Rolf. Tja, eins war klar. Rolf dachte, ohne mich läuft nichts. Ich bin für das Unternehmen unverzichtbar. Und um ehrlich zu sein, was für ein fataler Glaubenssatz. Ohne mich läuft nichts. Man macht alles, ist überall und im Endeffekt kommt man zu nichts. Und das, was man wirklich tun sollte, was wichtig ist für den eigenen Job, das kann man nicht ausfüllen. Und verbockt sich seine eigene Karriere und die Weiterentwicklung seines eigenen Unternehmens. Das ist genug Ansporn, um hier hinzuschauen und zu gucken, ob vielleicht auch viele Dinge einfach ohne mich und gerade ohne mich gut laufen. Geschichte Nummer 2. Zaudern oder Entscheidung viel zu lange hinauszögern. Und hier möchte ich eine Geschichte erzählen, bei der ich selbst ganz bitteres Lehrgeld bezahlt habe. In meiner Softwarefirma habe ich Software entwickeln lassen und auch ein bisschen Technik dazu. Dazu gehörte auch ein sogenannter Support-Bereich, weil die Dinge müssen ja auch installiert und betreut werden beim Kunden, die wir gemacht haben in diesem medizinischen Bereich. Mein zumals guter Support-Mitarbeiter hatte leider gekündigt und ich musste einen Nachfolger finden. Ich war der Meinung, ich müsste mich beeilen und hatte mir auch nicht so viel Zeit gegeben für die Auswahl eines neuen Nachfolgers. Nun war er da, hieß Michael und war nun für den Support zuständig. Die Anfangszeit war gut. Die ersten Wochen hatte ich den Eindruck, hey Mensch, der kann das richtig gut und er wird auch bald selbstständig und auch zuverlässig den Support in eigener Hand halten. Doch nach kürzester Zeit verschlechterte sich von Michael die Arbeit offensichtlich und es kam, und das ist das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, auch immer mehr Kunden, unzufriedene Kunden, die sich beschwert haben über die schlechte Zusammenarbeit und den Support. Ich selbst war damals, noch sehr harmoniebedürftig und ich hatte, um ehrlich zu sein, richtig Panik davor, mal richtig Tacheles zu reden mit dem Mitarbeiter und ihm konsequent auch zu kündigen. So verstrich die Probezeit und ich habe es verpasst, ihm einen anderen Weg zu geben, sprich zu kündigen und jemand anderes für diese Aufgabe zu suchen. Nun, die Probezeit war vorbei und das Tun des Mitarbeiters wurde leider immer nicht besser und es kamen immer weitere Kundenbeschwerden und es wurde langsam auch leicht dramatisch für mein Unternehmen, denn Kunden drohten abzuspringen. Endlich hatte ich es geschafft und ihm mitgeteilt, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten konnten. Was nun folgte, war richtig bitter für mich. Er ließ sich sofort krank melden, holte sich einen Rechtsanwalt und verklagte mich. Eine kurze Zeit später war ich vor einem Arbeitsgericht, musste mich verteidigen, weil ich den Mitarbeiter gekündigt hatte in meinem kleinen Unternehmen und musste noch richtig Geld obendrauf bezahlen. Ein ganz bitteres Lehrgeld für mich, denn ich hielt mich immer für eine ganz tolle Führungskraft. Ich dachte, meine Mitarbeiter mögen mich und ich mache das Ganze gut. Aber das, was ich hier erlebt habe, war ein purer Misserfolg. Offensichtlich habe ich es nicht gut gemacht. Offensichtlich habe ich zudem einen falschen Mitarbeiter eingestellt. Es nicht geschafft, ihm zu kündigen. Ich habe es ganz weit nach hinten hinausgezögert und habe es so weit gebracht, dass dies sogar meinem eigenen Unternehmen geschadet hat. Das Schöne dabei ist, dass so ein sogenannter Misserfolg auch was Gutes hat. Und das war eine Erfahrung, die habe ich mir gemerkt. Und interessanterweise, einige Jahre später, habe ich genau so eine ähnliche Situation als Beraterin kennengelernt. Ich war relativ häufig in einer Abteilung eines nennenswerten Medizintechnikunternehmens tätig. Die Abteilung hatte wenig Mitarbeiter und war gerade im Aufbau begriffen. Zumal, ich muss zugestehen, es war schon auffällig, dass da einige Personalfluktuationen vorher waren, aber nichtsdestotrotz, es mussten neue Mitarbeiter angeheuert werden, um das Team zu ergänzen. Ich erlebte hautnah mit, wie ein neuer Kollege von heute auf morgen eingestellt wurde, ohne dass die Teammitarbeiter informiert wurden. Von Anfang an, ich muss sogar sagen, vom ersten Tag an durfte ich beobachten, wie sich das Klima im Team massiv verschlechtert hat. Dieser neue Mitarbeiter spulte sich auf wie ein Held. Ich würde mal sagen, so eine Art, ich bin der Alpha-Hirsch, ich weiß alles besser. Egal was kam, er ließ den anderen nicht ausreden, er wusste alles besser. Und was nur oben noch hinzukam, war, dass er durch die Firma gegen den Aussagen seiner eigenen Kollegen widersprach und sogar dem eigenen Geschäftsführer. Er brachte ziemlich viel Unruhe und Misstrauen ins Unternehmen mit hinein. Der Abteilungsleiter, der den Kollegen eingestellt hatte, zögerte sehr lange. Zu lange. Er sah ein und hörte sich die Rückmeldung und fand auch hier raus, dass das nicht gut war. Er befand sich noch in der Probezeit, aber trotzdem zögerte er genauso wie ich damals, ihn vor die Tür zu setzen. Vielleicht aus denselben Beweggründen, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es Harmoniebedürftigkeit, Angst vor Konfrontation oder einfach die Hoffnung, na, es könnte doch besser werden, so wie bei mir damals. Und dann passierte auch da genau das Tragische. Die Kollegen im Team haben es nicht mehr ausgehalten. Sie haben vorgewarnt und schließlich gekündigt. Und für den Abteilungsleiter wurde auch dies zu einem Desaster. Die guten Leute waren weg. Die Aufgaben, die Projekte liefen immer noch und drohten, aus dem Not zu geraten. Nun, ich muss zugeben, als Beraterin habe ich natürlich auch versucht, da Hinweise zu geben. Glücklicherweise kam hier jedoch einer der beiden Geschäftsführer, ein sehr erfahrener Mann, und hat sich mit dem Abteilungsleiter zusammengesetzt und mit ihm darüber gesprochen. Mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auf Personal zu achten, dass man sehr umsichtig und genau ist und wie wichtig es ist, klar Entscheidungen zu treffen, nicht zu zaudern und sie durchzuführen und zu welchen negativen Konsequenzen dies führen wird. Und das musste der Geschäftsführer ihm nicht nochmal erläutern, denn das konnte er selbst anhand des Desasters miterleben. Nun, was sich da an möglichen Gedankenmustern dahinter verbirgt, das konnte ich natürlich nicht so genau sagen. So tief steckte ich nicht drin, aber im Spiegel zu meinem eigenen Erlebnis kann ich ganz fest sagen, der Grund für mein selbstsabotierendes Verhalten, jemand nicht rechtzeitig vor die Tür zu setzen, ist einfach meine Harmoniebedürftigkeit gewesen und Angst, Konflikte. Stell dir einmal vor, du erlebst Folgendes. Du bist langjähriger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in einer Abteilung. Es gibt viel zu tun. Eigentlich braucht es mehr Kollegen und vor allem braucht es einen Abteilungsleiter oder Leiterin, denn diese Position ist schon länger vakant und es braucht unbedingt jemanden, der die Aufgaben mehr organisiert und delegiert. Eines Tages ist es soweit. Eine neue Abteilungsleiterin wird präsentiert. Du bist neugierig und bist natürlich auf irgendeine Art froh, dass endlich diese Position belegt ist und möchtest die neue Chefin gerne kennenlernen. Der erste Tag. Morgens 8.30 Uhr. Du siehst die neue Chefin, gehst auf sie zu, reichst ihr die Hand, sagst deinen Namen. Guten Morgen, mein Name ist Hans Müller. Ich bin zuständig für den Bereich so und so. Diese neue Abteilungsleiterin schaut dich irritiert an, gibt dir nicht die Hand, die du ihr gereicht hast, sagt, ach ja, ich habe keine Zeit und geht weg. Na, das ist ja ein überzeugender Start, denkst du dir so. Und was nun passiert? Nun, lass mich diese Geschichte fortführen. Ähnlich wie sie die Mitarbeiter begrüßt hat, so ist sie mit ihnen umgegangen. Sobald ein neuer Mitarbeiter in ihren Raum kam, wurde er relativ und nach kurzer Zeit kritisiert und angemacht. Es gab keinerlei Abholen oder Wertschätzung. Nach kürzester Zeit. Und ich sage, binnen weniger Tage hatte sich das Betriebsklima massiv verändert. Auffällig war, dass viele Mitarbeiter relativ häufig krank wurden. Und zwar speziell immer am Montag und am Freitag. Montag oder Freitag. Was zur Konsequenz hatte, dass es wieder zu Personalmangel kommt. Der sollte eigentlich ausgeglichen werden durch diese neue Abteilungsleiterin, aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Mitarbeiter waren zugegebenermaßen ziemlich frustriert und wussten nicht, wo sie stehen und wie sie sich positionieren konnten. Und nun trat das Phänomen ein, nach oben buckeln, unten treten. Oben, das war klar, das war die Abteilungsleiterin. Und unten, das musste ein schwächeres Glied sein. Wer kommt dafür in Frage? Das sind vielleicht Berufsanfänger, Praktikanten oder beispielsweise externe Mitarbeiter, die Hire-and-Fire-Verträge haben, also sofort, denen sofort gekündigt werden kann. Und wohin wurde getreten? Nach unten, zu den Praktikanten und zu den Externen. An ihnen wurde der Frust so richtig rausgelassen von den langjährigen Mitarbeitern. Ihnen wurden Informationen enthalten. Sie fingen an, über sie schlecht zu reden und ganz bewusst von sich selbst abzulenken, damit sie nicht wieder ins Kreuzfeuer der Abteilungsleiterin geraten. Nach kurzer Zeit konnte die neue Abteilungsleiterin, ich nenne sie mal Susanne, auch dies spüren. Es war unübersehbar. Die hohe Krankheitsquote führte zu Ausfällen. Projekte verzögerten sich, wurden nicht ausgeliefert. Die Atmosphäre ging immer weiter runter. Und was der Abteilungsleiterin, der Susanne, besonders auffiel, war, dass bei der Weihnachtsfeier, zu der sie persönlich eingeladen hatte, gerade mal 10% der Teammitglieder erschienen und alle anderen sich krank meldeten oder einfach etwas Besseres zu tun hatten. Nun, was gibt es hier zu sagen? Was kann man dieser Abteilungsleiterin, der Susanne, welchen Tipp kann man ihr geben? Es stellte sich heraus, dass sie als Führungskraft sehr unerfahren war und eigentlich sehr mutig sich auf diese Position beworben hatte. Sie wusste vielerlei Dinge nicht und auch nicht, wie man in bestimmter Form mit Mitarbeitern umgeht, sie wertschätzt und motiviert, den Tätigkeiten nachzugehen. Auch war ihr nicht klar, wie ihr eigenes Auftreten tatsächlich wirkte auf die anderen und wie sie dadurch auch ihren Beitrag zu einem verschlechterten Betriebsklima geleistet hat. Da sie zudem sehr unsicher war und sich positionieren wollte, konnte sie natürlich auch keine Ratschläge oder Rückmeldungen von den Mitarbeitern in der Abteilung annehmen. So war es einfach nur ratsam, dass dies ein Kollege oder eine Kollegin auf Augenhöhe tut. In diesem Fall war es ein Kollege, ein Abteilungsleiter, der einige Situationen mitbekommen hat und ihr das in einem langen Gespräch beim Abendessen näher erläutert hat. Wie ihr Verhalten wirkt, wenn sie anderen Leuten nicht die Hand gibt. Wie Mitarbeiter reagieren, wenn sie statt Wertschätzung nur Kritik vom ersten Tag erfahren. Er hatte viel Verständnis für die Kollegin, denn er kannte seinen eigenen Werdegang und auch die eigenen Schwierigkeiten, die er als angehende Führungskraft durchlaufen hatte und konnte sehr viel mitfühlen, was sie gerade durchmacht. Er empfahl ihr bewusst, das zu tun, was er dann später auch getan hat. Sich für Kommunikationsseminare anzumelden, speziell für Führungskräfte. Sich auch Gedanken zu machen, ob es auch nicht vielleicht ein eigenes Seminar für Führungskräfte an sich gibt, um sich da besser zu entfalten. Und er riet ihr an, hier tatsächlich einmal zu schauen, so wie er es damals selbst gemacht hat, sich für eine gewisse Zeit einen Coach zu holen, von außerhalb, mit dem sie alles in Ruhe besprechen kann, sich Feedback holen kann und die Möglichkeit hat, sich zu verbessern und bei sich zu schauen. Susanne hatte Glück. Während der Probezeit wurde ihr nicht gekündigt und sie ist bis heute noch im Unternehmen. Es brauchte eine Weile und nachdem sie einen Coach in Anspruch genommen hatte und einige Seminare zum Thema Kommunikation und Führung besucht hatte, begann bei ihr so langsam ein Prozess und sie war immer mehr in der Lage, auch bei sich selbst zu gucken, ihr Auftreten und lernte immer mehr, wertschätzender mit den Mitarbeitern umzugehen und so einen Weg zu finden, sie mehr zu motivieren und zu begeistern für die gemeinsame Arbeit. Ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Schlecht über andere reden. Nun, natürlich bleibt uns nichts anderes übrig, als über andere zu reden. Das müssen wir tun. Schließlich haben wir es mit Menschen zu tun, mit denen wir zusammen agieren und wirken. Schlecht über andere reden meint etwas anderes. Und zwar ungünstig und negativ reden. Günstigerweise einfach neutral zu bleiben oder noch viel besser, was auch immer geschieht, auch wenn Dinge, die der andere vielleicht nicht so gut gemacht hat oder scheint, dass er sie nicht so gut gemacht hat, trotzdem respektvoll zu beschreiben oder auch neutral und ohne negative Bewertung darüber zu reden. Schlecht über andere reden. Und dann noch in deren Abwesenheit. Um ehrlich zu sein, das ist ein ganz besonderes Übel. Und es ist ein No-Go für Führungskräfte, wo man sich sehr schnell disqualifiziert und sein eigenes Ansehen verliert, wenn man eben das tut, schlecht über andere redet. Und um ehrlich zu sein, davon kann ich ein Lied singen. Ich kenne etliche Geschichten von Kunden. Vor einigen Jahren war ich bei einem mittelständischen Unternehmen und dort für einen speziellen Projekteinsatz gefragt worden. Die Kollegin, die unter anderem dort in diesem Projekt tätig war, war ungefähr 2 Monate vorher verstorben an Krebs. Eine tragische Geschichte, eine traurige Geschichte. Ich war unter anderem mit dem Projekt betraut, mit dem die Kollegin vorher beschäftigt war. Die Abteilungsleiterin redete, führte mich in das Projekt ein. Wir nahmen eine Bestandsaufnahme und mehrfach hörte ich immer wieder den Spruch: Über Tote soll man ja nicht schlecht sprechen. Aber. Und nun ging es ab. Ein anderes Beispiel, auch vor geraumer Zeit. Ich war bei einem Geschäftsführer, der mich für ein bestimmtes Projekt gewinnen wollte. Ich setzte mich hin, wir tranken zusammen Kaffee, saßen ungefähr 1 Stunde zusammen. Nach nicht allzu langer Zeit fing er an, natürlich über die aktuellen Geschäfte zu reden und über all die Dinge, die ihm nicht schmeckten und nicht gut liefen. Als erstes fing er an, abzulästern über die Mitarbeiter, die inzwischen das Unternehmen verlassen haben und zu erzählen, wie schlecht sie waren, was für schlechte Arbeit sie geleistet haben und wie unzuverlässig sie waren. Im nächsten Schritt fing er an, über die Kollegen zu sprechen. Die Kollegen, denen ich kurz zuvor beim Rundgang im Unternehmen begegnet war und ebenfalls auch sehr unschöne Worte über sie zu geben. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Wie ist es mir wohl dabei gegangen, als ich das gehört habe? Wie würde es dir dabei gehen? Mich ereilte sehr schnell der Gedanke, wie redet der Mann eigentlich über mich, wenn ich weggehe und die Tür hinter mir habe zufallen lassen? Und jetzt sage ich mal etwas sehr Direktes. Als Führungskraft, als Mensch, der vor anderen Menschen steht, bist du ein Vorbild. Die Menschen schauen auf dich. Sie schauen auf dich, wie du dich verhältst und wie dein Charakter ist. Auch wenn ihr eigener Charakter nicht tadellos ist, verlangen sie unbewusst eben das von dir. Und eben wenn sie sehen, dass du solche Schwächen hast, solche Schwächen, dass du noch nicht mal den Mund zügeln kannst und deine Emotionen nicht kontrollieren kannst. Wie in diesem Fall, dass du schlecht über andere redest. Dann verlierst du den Respekt vor deinen Mitarbeitern. Und was das bedeutet, das kannst du dir selbst ausmalen. Was das für Konsequenzen hat, darüber wollen wir erst gar nicht sprechen. Daher wirklich jetzt einmal ein Rat von mir. Kontrollier dich. Pass auf deine Worte auf. Sei freundlich, wertschätzend und respektvoll. Auch wenn du Probleme mit den anderen hast, mit Mitarbeitern, mit Kunden oder was auch immer. Oder mit Mitbewerbern. Sei freundlich und respektvoll. Und dir wird auch Freundlichkeit und Respekt begegnen. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, gut Menschen zu führen. Und jetzt komme ich zu dem aus meiner Sicht größten Stolperstein in der Karriere. Vielleicht kennst du es aus dem vorangegangenen Webinar. Die Ich will, dass man mich mag Falle. Oder anders ausgesprochen, ich will, dass man mich mag, ich will, dass man mich lieb hat. Oder ganz neutral gesprochen, Harmoniebedürftigkeit. Jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Es gibt einen alten chinesischen Spruch. Wenn du ein Geschäft hast, musst du freundlich sein. Ja, sie müssen dich mögen, das ist wichtig. Aber hier bitte nicht übertreiben und sich nicht danach verbiegen, spätestens dann, wenn du auf diese Art unbewusst nicht mehr ehrlich bist, nicht mehr ehrlich zu dem anderen und dich verdrehst, weil du willst, dass der andere dich mag und du jeden Konflikt vermeiden möchtest. Ein junger Manager, mit dem ich zusammengearbeitet habe, war so ein, in Anführungsstrichen, Fall. Wirklich ein netter Kerl. Jemand, den man einfach mochte und jeder mochte ihn und wollte gern mit ihm auch abends mal ein Bier trinken. Gab es hingegen Schwierigkeiten, traute er sich nicht dem Gegenüber eine Rückmeldung zu geben oder seine Meinung zu sagen. Hatte er mit seinem Team zu dem aktuellen Projekt direkte Absprachen gemacht, was zu tun ist, so konnte das binnen kürzester Zeit revidiert werden. Und zwar in dem Moment, in dem er zum Geschäftsführer gegangen ist, diese andere Forderung gestellt hat und er sich nicht traute, seine eigenen Vorstellungen, die er ausgearbeitet hatte mit dem Team, zu vertreten. Er hatte nämlich Angst, dass der Geschäftsführer ihn nicht mögen würde und er Nachteile hätte, wenn er ihm widerspricht. Das führte dazu, dass der Abteilungsleiter große Versprechungen über Dinge machte gegenüber seinem Team, gegenüber seinen Mitarbeitern. Und sie im Nachhinein wieder zurückziehen musste. Das passierte immer häufiger und mit der Zeit verlor er den Respekt vor seinen Mitarbeitern. Und sie konnten nicht mehr glauben, dass das, was er anstrebt, durchzusetzen, wirklich ernst meint. Das Ergebnis kannst du dir vorstellen. Oft aber ein schlechtes Standing mit gegenüber den Mitarbeitern, was auf Dauer nicht gut ist. Aber was ist daran so schlimm dabei? Einfach ehrlich und authentisch das zu vertreten, was man macht und sich davon nicht abbringen zu lassen. Leider, um ehrlich zu sein, und ich will jetzt nicht psychologisieren, aber es ist leider so, dass dieses Ich will, dass man mich mag, das ist ja nun ein sehr fundamentales Thema, wie ihr vielleicht noch aus dem Webinar mitgenommen habt. Es durchstreift alle unsere Lebensbereiche und boykottiert uns massiv. Wir machen Zusagen, die wir eigentlich nicht machen wollen. Wir machen Dinge, die wir eigentlich nicht machen wollen. Wir selbst verdrehen uns, werden unauthentisch und machen einen unzuverlässigen Eindruck, weil dann oft Dinge passieren, die wir zugesagt haben, wir aber nicht leisten können. Vielen meiner Kunden verpasse ich in Anführungsstrichen hier ein Mehrmonatsprogramm, vielleicht sogar ein Jahresprogramm, um sich das tagtäglich anzuschauen. Ich will, dass man mich mag. Ich will, dass man mich mag. Ich will, dass meine Frau oder mein Mann gut zu mir ist. Ich will, dass meine Kinder mich lieb haben. Ich will, dass mein Mitarbeiter im Mitarbeitergespräch freundlich zu mir ist. Ich will wertgeschätzt werden. Und. Jeden Tag zigfach tritt es auf und lässt uns zu einem Menschen werden, der oftmals nicht mehr ehrlich zu sich ist und sich immer weiter verbiegt. Und Menschen, die sich verbiegen, die sehen wir, die spüren wir. Und wir verlieren den Respekt vor dem anderen und der andere verliert auf Dauer sein Standing. Also wenn du zu den Leuten gehörst, die hier spüren, dass sie auch ein Thema haben, was nicht unwahrscheinlich ist, denn viele Leute haben diese Krankheit, in Anführungsstrichen, ich will, dass man mich mag, so lade ich dich ganz herzlich ein, hier noch ganz besonders genau hinzuschauen in der Lernvideoeinheit Erfolg durch mentales Entrümpeln und Intuition. Denn da wirst du genau das Handwerkzeug bekommen, um diesem Problem, ich will, dass man mich mag, den Garaus zu machen. Zu viel arbeiten. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, geht es jetzt wieder um dieses typische Work-Life-Balance und so weiter? Vielleicht ja. Vielleicht ist das, was jetzt kommt, auch ein bisschen anders, als du vielleicht erwartet hast. Ich werde jetzt mich einmal outen und dir eine Schwäche von mir nennen. Meine Schwäche ist die, dass ich einen sehr starken Hang zum Workaholic habe. Und das seit über 20 Jahren, also genau genommen auch schon länger, schon während meines Studiums beispielsweise. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich gehöre anscheinend zu den Menschen, die sehr zielstrebig sind. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Und das ist die Eigenschaft, die ich nur jedem empfehlen kann, der Erfolg und Karriere sucht. Ich gehöre zu den Menschen, die sich unglaublich auch begeistern können und ganz diszipliniert, intensiv an den Projekten arbeiten, um sie zum Erfolg zu bringen. Und auch hier kann ich dir nur sagen, das ist ein Erfolgsprinzip, das dich dazu führt, Karriere zu machen oder erfolgreich in deinem Leben zu sein. Bloß, das alles hat seine Grenzen. Und irgendwann wird das schmerzhaft. Ich spreche hier aus über 20 Jahren Lebenserfahrung. Aufgrund meiner persönlichen Schwäche, das Workaholic-Sein, habe ich in meinem Leben sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe auch Kraft und ich spüre die Kraft in mir, wie du sie wahrscheinlich auch in dir spürst. Ein Beispiel von mir. Mit Anfang 30 gründete ich meine Softwarefirma. Mit Mitte 30 war ich der vollkommenen Kraft und dachte, mir kann nichts anhaben. Ich arbeitete 6-7 Tage die Woche und habe jeden Feiertag genutzt, um in Ruhe noch Dinge nachzubearbeiten in meinem Büro. Mit Ende 30 merkte ich, dass so langsam meine Energie schwand. Das heißt, ich habe immer noch viel gearbeitet. Ich war immer noch 6-7 Tage die Woche beschäftigt. Aber das, was ich tat, wurde immer ineffektiver. Und zudem darüber hinaus muss ich zu meiner eigenen Schande sagen, es machte sich bei mir bemerkbar. Freunde, Bekannte sagten mir, dass ich oft mit kleinen Augen herumlief und immer irgendwie müde wirkte. Ich merkte auch, dass ich launhaftiger wurde, launischer wurde. Ich merkte auch, dass in mir so eine Art Unzufriedenheit hochkam. Und es wurde immer mehr. Und mit Anfang 40 merkte ich dann, dass ich so nicht weitermachen kann und dass mein Energiereservoir ausgepowert war. Nun kann ich sagen, das hat lange gedauert. Vielleicht liegt es daran, dass es noch meine starken Schaffensjahre waren. Beziehungsweise die 30er Jahre für viele Menschen dort, wo man am meisten tätig sein kann oder auch tut in diesem Leben. Tatsächlich endet diese Schaffenskraft nicht und nie. Auch im hohen Alter kann man unglaublich viel machen. Aber nur dann, wenn man sorgsam und mit sich achtsam ist und immer darauf schaut, dass es nie so weit kommt, wie ich es getrieben habe. Dass immer genug Balance da ist und genug Zeit für sich, um sich zu erholen und daran zu erinnern, worum es im Leben eigentlich geht. Nicht um Arbeit, um Leben. Und weißt du, was das Verrückteste bei der ganzen Sache dabei ist? Es war eigentlich völliger Unsinn, so viel zu tun, so viel in der Firma zu sein. Ich hatte einfach einen ganz handfesten und tiefen Glaubenssatz in mir. Genau genommen zwei. Der eine lautete, ich muss viel arbeiten. Das war in mir eingeprägt, wo auch immer ich in mir herab. Und der andere Satz war, ich muss viel arbeiten, sonst erreiche ich nichts im Leben. Nur wer hart kämpft und arbeitet, wird erfolgreich. Vielleicht hast du das schon mal gehört oder vielleicht hast du schon so ähnliche Gedanken bei dir beobachtet. Das ist fatal. Und das sind nur selbstsabotierende und auf Dauer zerstörerische Glaubenssätze. Es ist Unsinn, dass man nur Erfolg hat, wenn man viel arbeitet. Klar, man muss was tun und es gibt Momente, da tut man ein bisschen mehr und es gibt auch Zeiten, da kann man durchaus etwas weniger tun. Wenn man mehr tut und gar nicht mehr die Kraft dazu hat, dann kann man viel mehr kaputt machen, als man eigentlich erreichen will. Und das Größte, was man selbst kaputt machen kann, ist die eigene Zufriedenheit und die eigene Gesundheit und ein leeres, persönliches Energiereservoir, was komplett ausgeschöpft ist. Das Lustige dabei war, dass ich auf diese Macke bei mir und die Tatsache, dass ich an diesen fatalen Glaubenssätzen gehangen habe, erst gestoßen bin, nachdem ich bei einem relativ bekannten Motivationstrainer war, wo ich manchmal hingehe. Dieser Mann ist für mich ein Vorbild. Und in meinen Gedanken, ich habe mir immer vorgestellt, dass dieser Mann unglaublich viel arbeitet und hat unglaublich viel geschafft. Großes Unternehmen aufgebaut, verdient sehr, sehr viel Geld und ist in seinen Ansehen und allen Dingen sehr, sehr erfolgreich. Und das, was er sagt, finde ich auch ziemlich gut. Ich war umringt von vielen Menschen, ein großes Seminar. Und alles, so wie ich, Unternehmer, Selbstständige aus dem KMU-Bereich, alle, die es wissen anzupacken und etwas auf die Beine zu stellen. Und ich dachte, wir sind alle aus gleichem Holz. Und ich war nicht die Einzige. Viele meiner Nachbarn, auch alle Selbstständige, dachten genauso. Und schämten sich zu sagen, dass sie teilweise auch ein bisschen Probleme haben und auch einfach gucken müssen, dass sie mit ihrer eigenen Energie haushalten. Und dann kam dieser Trainer, Jürgen Höller, und fing an zu reden. Und erzählte uns, dass er niemals so viel arbeitet. Er erzählte uns, es ist gut zu arbeiten, aber nicht zu viel. Er erzählte uns, dass er 6-mal im Jahr Urlaub macht und im Schnitt 25 Stunden die Woche tätig ist. Und dieser Mann ist tatsächlich und mit Abstand der erfolgreichste Trainer von uns allen, die ich kenne. Trotz diesem Hinweis, den ich durch Jürgen Höller erfahren habe, hatte ich mein eigenes Verhalten nicht geändert. Ich hatte fast so eine Art Druckmechanismus. Ich habe täglich sogar meine Stunden aufgeschrieben und wenn ich nicht auf mindestens 8 bis 10 Stunden kam, fühlte ich mich schlecht. 5, 6 Stunden reichen absolut. Voraussetzung, ich bin konzentriert, ich bin erholt, ich bin entspannt und kann mich völlig der Tätigkeit widmen. Andere Voraussetzung, sie muss mir Spaß machen und ich habe keinerlei Ablenkung, wie beispielsweise durch andere Sachen wie ständig aufs Smartphone gucken oder sich durch das Internet ablenken lassen oder Telefonate führen. Nein, einfach auf genau das fokussieren, was man zu tun hat. Das reicht. Und danach bleibt genug Zeit für andere Dinge, die einem Freude machen im Leben, für Spaß, Erholung oder andere Dinge. Ich habe dir eingangs die Geschichte von Rolf erzählt, dem Unternehmer, der zum Schluss in der Produktion gelandet ist und Kügelchen verpackt hat. Genau dasselbe Problem hatte Rolf, der jahrelang sich verausgabt hat und jahrelang nicht die Balance für sich in Erholung und Schaffen gefunden hat. Und dies ist auch die Geschichte von Stefan, einem anderen Kunden von mir. Der gepaart mit diesem Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten, auch noch diesen schweren Glaubenssatz hatte, ich will, dass man mich mag. Und das war ganz bitter. Man mag mich nur, wenn ich viel und hart arbeite. Und das Ergebnis habe ich auch bei ihm erleben können. Und es ging ihm gar nicht gut damit. Vor Erfolg und Karriere. Weißt du, was die größte Angst vieler erfolgreicher Menschen ist, die beispielsweise innerhalb einer Firma aufsteigen, höhere Positionen einnehmen, Führungsaufgaben einnehmen oder vielleicht in eine Selbstständigkeit gehen und auch mehrere Menschen in ihrem Unternehmen angestellt haben? Sie haben Angst, isoliert zu werden, keine Freunde mehr zu haben und dass man ihnen den Erfolg neidet. Und das ist ja nichts Untypisches. Vielleicht hast du das mal selbst bei dir beobachtet, vielleicht aus der Vergangenheit, in der Zeit, wo du irgendwo angestellt warst oder in einem anderen Zusammenhang. Du siehst jemanden, der aufsteigt. Was hast du Gedanken zu ihm? Ist das Freude? Oder ist es hier oder da vielleicht auch ein Neid oder ein kritisches Hingucken? Das ist das eine. Wenn jemand über dir steht, beispielsweise du bist in einer Firma, hast eine Teamleiterfunktion und 2, 3 Stufen über dir, in Anführungsstrichen über dir, ist der Geschäftsführer oder der Vorstand. Es ist eine Respektsperson für dich. Und dieser Person gegenüber würdest du dich im seltensten Fall persönlich anvertrauen oder ihn oder sie wie einen Kumpel behandeln. Das ist einfach ein Unterschied. Und viele Menschen, die Karriere anstreben, wissen genau das und haben Angst, in dem Moment, in dem sie weiter aufsteigen, ihre Vertrauten und ihre Freunde zu verlieren. Und dadurch einsamer zu werden. Nicht ganz unverständlich. In der Phase meines Start-ups-Unternehmens habe ich schwer darunter gelitten. Wir waren alle per Du in einem kleinen Unternehmen, das war selbstverständlich. Und auch unsere Kunden, die mein Unternehmen sehr mochten, waren mit allen Mitarbeitern per Du. Sie haben viel zusammengearbeitet mit allen. Außer mit mir. Noch heute ist es so, wenn ich irgendwo auftrete, in beratender Tätigkeit oder auch mal einige Tage länger in einem Unternehmen bin oder vielleicht auch einige Wochen, kann auch passieren, dann sind alle per Du. Das ist heute typisch. Aber ich werde immer gesiezt. Und das ist ein Thema, worunter ich sehr leide. Die anderen werden wie Kumpels behandelt, auch schon mal persönlich eingeladen, andere Dinge. Bei mir war und ist das immer eher was Offizielles. Es ist immer ein Geschäftsessen auf einem bestimmten Niveau. Und das hat mich immer ein bisschen traurig gemacht. Ich habe auch gesehen, als ich angefangen habe, durchzustarten mit meiner Firma, dass der Kontakt zu meinen Freunden sich änderte und teilweise immer schwächer wurde. Etliche meiner Freunde, die auch aus dem IT-Bereich sind, sind dort auch geblieben, in der Firma ihrer Wahl und arbeiten dort. Die Probleme und Herausforderungen zwischen ihnen und mir hatten sich einfach geändert. Und es passierte auch, dass wir nicht mehr dieselbe Sprache sprachen oder ich mich nicht mehr aufgehoben fühlte und umgekehrt. Nun, das gehört dazu. Aber trotzdem habe ich in dieser ganzen Zeit und bis heute immer wieder neue Menschen kennengelernt und neue Freunde und Vertraute kamen in mein Leben. Im Endeffekt kann ich sogar sagen, ich kann nicht von Einsamkeit sprechen. Nein, das Leben ist umso bereichernder und ich habe viele wunderbare neue Menschen kennengelernt, die in mein Leben getreten sind und mein Leben noch erfüllter gemacht haben. Ich möchte dir an dieser Stelle mal eine Hausaufgabe auf den Weg geben. Nimm mal einen Zettel und schreib auf, was kann Schlimmes passieren, wenn ich erfolgreich bin. Oder anders, was kann Schlimmes passieren, wenn ich Karriere mache? Lass dir Zeit und schreib einfach mal auf, was kommt. Und wenn da ein paar Dinge kommen, wie ich kann meine Freunde verlieren, ich kümmere mich nicht um die Familie, ich kann niemals eine Familie gründen, ich muss Angst um mein Geld haben, was auch immer, dann hast auch du Angst vor Erfolg. Das ist dann ein kleiner Test. Und wie du diese Glaubenssätze loswirst, ja, dafür habe ich dieses Lernvideo entwickelt, um dir dabei zu helfen, dir selbst auf die Schliche zu kommen und eben diese behindernden Gedanken aufzulösen. Wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, die Zeit, seit ich selbstständig bin, in unterschiedlichen Formen. So habe ich viel erlebt. Aber eins kann ich genau sagen. Was mich persönlich am meisten bereichert hat, das ist meine eigene Entwicklung. Ich kann für mich mit Fug und Recht behaupten, ich habe mich in der Zeit, in der ich die eigene Startup-Firma hatte, eine eigene Firma hatte, so rasant in meiner eigenen Persönlichkeit entwickelt. Während ich vorher ein sehr introvertierter Mensch war, entwickelte sich ganz was anderes in mir, eine andere Art von Selbstbewusstsein, auch nach außen zu gehen. Ich musste Menschen führen, was ich vorher nicht konnte. Es hatte mir ja keiner beigebracht. Und nichts ist eine größere Herausforderung, als mit Menschen umzugehen, sie zu führen, wie sich selbst zu führen. Und in dieser Zeit habe ich rasante Sprünge gemacht, die mich in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung unglaublich weit gebracht haben. Und ich kann für mich mit Fug und Recht sagen, gerade diese Zeit hat mich nicht nur geprägt, sondern mich zu einem ausgeglichenen, zufriedenen und glücklichen Menschen gemacht. Und weißt du, was an sich der größte Karrierekeller ist, den man sich selbst geben kann, ist nicht bei sich selbst hinzugucken, nicht die Bereitschaft zu haben, an sich selbst zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Vielleicht magst du mal einen Blick um dich herum werfen. Vielleicht gibt es in deinem Freundesbekanntenkreis Menschen, bei denen irgendwie hat sich nichts verändert. Die sind genauso jetzt wie vor 10, 20, vielleicht sogar vor 30 Jahren. Genau dieselben Verhaltensweisen, Redewendungen. Oder da mag es auch Menschen geben, die haben sich unglaublich verändert in ihrer Persönlichkeit. Und ich sage jetzt auch mal zum Guten, sind offener, fröhlicher, freundlicher geworden und in ihrer gesamten Ausstrahlung viel angenehmer und machen auch, tun und erreichen auch viel in dem, was für sie wichtig ist. Wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, nachhaltig, dann ist eins der wirklich wichtigsten Prinzipien, dass du zu dir hinschaust, zu dir als Mensch und an dir arbeitest. Hab die Offenheit und schau dir deine Stärken an und deine Schwächen als Mensch und arbeite an den Schwächen. Entwickel dich, wie ich hier als Expertin für mentales Entrüppeln dir Wege geben kann, Selbstsabotageprogramme aufzulösen und an dir zu arbeiten. So gibt es noch viele andere Dinge, die du bei mir, auch bei anderen, lernen kannst, um dich weiterzuentwickeln und zu einem zufriedenen, ausgeglichenen Leben zu kommen. Erfolgreich. Deine Bestimmung zu leben. Möchtest du erfolgreich sein, dann hab den Mut und pack es an. Pack dich an deinen eigenen Schopf, schau dich an und geh jeden Tag einen Schritt weiter. Und mache dich zu einem erfolgreichen und glücklichen Menschen. Ja, und damit verbunden komme ich zum letzten Punkt, dem Karrierekiller. Das ist dann der Moment, wenn man müde geworden ist und sagt, hier, ich habe das doch nicht mehr nötig. Ich habe schon so viel erlebt, ich war schon so viel. Ich muss nichts mehr machen, ich muss mich nicht fortbilden, ich weiß alles. Dies ist ein ganz fataler Fehler. Um wirklich erfolgreich zu sein, ist das Leben für dich eine einzige Schule. Und dein ganzes Tun, wo auch immer du bist, ist ein Teil einer großen Akademie, der Akademie deines Lebens. Wenn du fachlich erfolgreich sein willst und weitergehen willst, ist es unabdingbar, wenn du dich regelmäßig fortbildest. Wenn du dir auch neue Dinge anschaust und ausprobierst. Und es ist unabdingbar, dass du dich selbst in deiner Persönlichkeit weiterentwickelst. Tag für Tag. Und die Chancen nutzt, die dir gegeben sind. Und es gibt so viele wunderbare Wege. Entweder über Webinare wie hier beispielsweise, über Bücher oder Live-Seminare oder auch über Coaches, wo auch immer, die dir unglaublich viele gute Schätze auf den Weg geben können, die dir helfen, dich immer weiter zu entfalten in dir selbst. Nutze diese Gelegenheit, denn dies ist der Hauptpunkt, der nicht nur deine eigene Sabotage aufhebt, sondern dich zu einem wirklich nachhaltigen, erfolgreichen Mensch macht, der seine eigene Karriere erfolgreich durchzieht, seiner eigenen Bestimmung nachgeht und dieser Welt mit seinem Tun eine Bereicherung ist und diese Welt zu einer besseren Welt. Ich hoffe, ich habe dich jetzt in der letzten Stunde einige inspirierende Punkte mitgeben können. Wir hören uns bald wieder und viel Spaß und hab bis dahin eine gute Zeit.